Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
Hallo, hier ist eine neue Episode von dem Softwarearchitektur Podcast. Heute wollen sich Markus und ich über das Thema Architektur als Sprache unterhalten. Erstmal grüß Gott an alle. Markus.
Hallo, hallo und Tag.
Bevor wir aber beginnen, vielleicht noch ein Punkt. Wir suchen ja nach wie vor noch nach Sponsoren. Wenn also ihr Sponsoren sein wollt oder auch Sponsoren kennt, wären wir sehr dankbar, wenn ihr uns eine Information drüber zusenden würdet. Und falls ihr jemand kennt oder selber Sponsor sein wollt, wie schon gesagt, einfach bei uns rühren. Jetzt gehen wir aber sofort in Medias Res. Das Thema soll ja sein, wie ich gesagt habe, Architektur als Sprache. Markus, was heißt jetzt konkret Architektur als Sprache?
Naja, das heißt im Endeffekt, dass wir versuchen, die Abstraktionen, die eine Softwarearchitektur ausmachen, als Sprache, Modellierungssprache, DSL zu repräsentieren, um dann damit die konkreten Anwendungen zu beschreiben, mit dem Ziel, dass man dadurch die Anwendungen semantisch sinnvoller beschreiben kann und dann halt logischerweise im Endeffekt auch mehr analysieren kann und auch automatisch Code generieren kann. Das ist so die grundsätzliche Idee.
Okay, also sprich, wir werden auch einen, sag ich mal, konzeptionellen Prozess vorstellen, denn das Thema ist ja nicht umsonst heute ein Thema. Es wird auch nicht so oft wahrscheinlich berücksichtigt. Wir kennen ja alle die Architekturen, die eben nicht so aufgebaut sind, die eben vielleicht technologiezentrisch sind. Aber bevor wir jetzt wirklich mal in die Details dann gehen, du hast ja in einem Paper, das werden wir auch noch in den Shownotes definieren, genau, so ein paar Patterns mal überlegt, wie man so einen Prozess aufbauen könnte. Wie würden so einen Prozess starten aus deiner Sicht?
Ja, also aus meiner Sicht muss man mal zwischen drei grundlegenden Dingen unterscheiden. Die bringe ich jetzt in der Reihenfolge. Die Reihenfolge soll aber keine Wertung darstellen. Das sind einfach drei Aspekte einer Architekturdefinition. Das eine nenne ich mal die technologieunabhängige oder auch konzeptionelle Architektur. Mit der oder diese beschreibt die relevanten Architekturkonzepte, die man in dem System verwenden kann, um das System zu beschreiben. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, wenn ich ein System mit, mit EJB, Enterprise Java Beans baue, dann habe ich da eben Session Beans, Entity Beans, zumindest früher hatte ich das noch, heute gibt's ja keine mehr. Ich habe Message Queues, ich habe Message-Driven Beans und so weiter. Das heißt, es gibt eine Reihe von Konzepten, Abstraktionen, mit denen ich mein System beschreibe. Das ist mal wichtig, dass man dieses Set an Konzepten überhaupt erstmal identifiziert und benennt. In vielen Systemen, die ich so sehe, besteht die Architektur halt aus, Dingen wie Klassen oder Message Queues, die eben von der Infrastruktur getrieben werden, gerade Stichwort JEE. Es ist aber sinnvoll, dass man seine Architekturkonzepte tatsächlich erstmal technologieunabhängig definiert und dann in dem zweiten Schritt, und das ist jetzt genau der zweite Aspekt, ein Technologie-Mapping definiert. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite eine Reihe von Architekturkonzepten, deren Semantik wohl definiert ist. Das heißt, die Semantik muss ich irgendwie definieren und da kommen wir noch dazu. Und dann in dem zweiten Schritt definiere ich, wie diese Architekturkonzepte auf eine bestimmte Zielplattform, Infrastruktur, Middleware, Betriebssystem, was auch immer, Programmiersprache abzubilden sind. Und diese Trennung hat natürlich den Vorteil, dass wenn man sich mit den konzeptionellen Dingen beschäftigt, man eben nicht ständig mit den Technologieaspekten, die ja doch oft komplizierter sind, als man es gerne hätte, sich rumschlagen muss. Und natürlich kriegt man auch eine gewisse Technologieunabhängigkeit, Plattformunabhängigkeit, weil ich natürlich prinzipiell mit einem zweiten Mapping die gleichen Konzepte auf eine andere Plattform abbilden kann.
Okay, und was hältst du dann von solchen Geschichten wie, es gibt ja oft die Aussage, wir machen jetzt eine Three-Tier-Architektur oder eine Java-to-EE oder eine Java-EE-Architektur. Das ist ja oft in den Köpfen von Entwicklern oder Architekten drin.
Naja, sagen wir mal so, immerhin geben solche Technologien wie JEE oder .NET, Messaging Foundation oder wie heißt das Ding? Windows Message Communication Foundation,
Communication
aber ich raus, ehemals Indigo. Hm? Das gibt immerhin schon mal eine Reihe von wohl definierten Architekturkonzepten vor. Insofern ist das gar nicht so schlecht, aber noch besser ist es eben, wenn man sich tatsächlich von den Technologiedingen frei macht. Weil das Problem ist ja auch oft, wenn man so technologiegetrieben ist, dass man dann eigentlich total vergisst, was eigentlich die semantischen Konzepte dahinter sind. Also statt zu sagen, wir machen hier Web-Services, ja, wäre es eigentlich sinnvoller, mal zu definieren, ob man synchron, ob man asynchron kommuniziert, ob Messages gepuffert werden oder nicht, ob es Assured Delivery gibt oder nicht, ob es Transaktionssemantik gibt oder nicht, wie die Dokumente, also die Messages selber strukturiert sind. Da brauche ich das Wort XML oder Webservice erstmal nicht in den Mund nehmen. Und dann in dem zweiten Schritt kann ich mir eben überlegen, okay, ich möchte jetzt meine asynchronen Messages abbilden auf XML und ich möchte sie per HTTP transportieren. Und dann komme ich langsam in die Richtung, wo ich mir über Technologien Gedanken machen muss. Und dann ist der Begriff Webservice sicherlich auch sinnvoll.
Mhm.
Wenn man jetzt sozusagen hergehen und sagt, gut, wir haben jetzt die Architekturkonzepte, wir haben eine Abbildung auf die Zielplattform, da muss ich natürlich noch was machen. Ich muss irgendwie ein Mittel finden, wie der Programmierer, wenn er jetzt zum Beispiel eine Komponente bauen will oder eine Message verschicken will, wie er das tut. Ja, also wir brauchen irgendwie eine API, eine Reihe von Konventionen, wie man jetzt sozusagen architekturkonform diese Architekturkonzepte in einer Zielplattform, in der Programmiersprache ausdrückt. Und diesen Aspekt von Architektur nenne ich ganz gerne das Programmiermodell. Also quasi die Abbildung der noch technologieneutralen Konzepte auf eine Programmiersprache. Und jetzt muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, weil ich hier Technologie und Programmiersprache nicht als gleichbedeutend einsetze oder verstehe. Also es ist meines Erachtens relativ unrealistisch, ein System Programmiersprachen unabhängig zu bauen. Ja, also es macht keinen Sinn zu sagen, ich baue ein System und ich möchte es unabhängig davon halten, ob ich .NET oder Java mache. Das heißt, eine Programmiersprachenfestlegung ist unvermeidlich und meistens auch kein Problem. Wo ich schon ein bisschen ein Problem sehe, ist halt eine zu frühe Festlegung auf eine bestimmte Plattform. Also zu sagen, wir machen das jetzt absolut mit genau dieser Middleware-Technologie. Mhm. Und deshalb Programmiersprachenfestlegung ja, Middleware und Infrastrukturfestlegung explizit im zweiten Schritt, aber nicht so reingestolpert, wenn man von vornherein über die Technologien geredet hat.
Das heißt also, wenn du von Messages oder von Komponenten sprichst, dann meinst du damit nicht technische Begriffe aus Java EE oder .NET zum Beispiel, sondern es sind eher Architekturkonzepte.
Genau, es sind Architekturkonzepte und ich als Architekt oder wir als Architekturteam oder wie auch immer sind dafür zuständig zu definieren, was diese Konzepte bedeuten. Was ist eine Komponente? Ja? Was hat die für Eigenschaften? Ja, zum Beispiel Ports oder implementiert Interfaces oder ist zustandsbehaftet oder ist nicht zustandsbehaftet, was auch immer. Das muss ich festlegen und muss das irgendwie zu Papier, zu Code, zu Gehirn bringen, sodass ich dann damit arbeiten kann.
Okay, wie mache ich das? Aber jetzt haben wir ja von technologieunabhängiger Architektur gesprochen. Ist das ein formaler Ansatz? Mache ich das mit PowerPoint oder UML? Mache ich das informell? Oder wie stellst du dir das konkret vor?
Ja, dann da muss man jetzt, ich stelle mir das relativ konkret vor, da kommen wir in 2 Minuten drauf. Grundsätzlich, sage ich mal, ist es eigentlich egal, solange ich es schaffe, die Dinge unmissverständlich zu definieren, sodass alle Teammitglieder das verstehen, wenn ich es schaffe, meine Systeme konsistent zu halten, also die Anwendungen, die auf den Architekturkonzepten beruhen, wenn ich es schaffe, die konsistent zu halten, sodass die Konzepte überall konsistent eingesetzt werden, dann habe ich das Ziel erreicht. Meiner Meinung nach ist es natürlich relativ schwierig und relativ aufwendig, wenn man das auf einer reinen Prosa, Word, Wiki-Seiten, PowerPoint-Ebene macht. Und da kommt jetzt eben das Thema Modellierungssprachen, DSLs und so weiter und dann eben auch dieses Architektur als Sprache rein. Nämlich dahingehend, dass ich sage, es ist am produktivsten und am sinnvollsten, diese Architekturkonzepte mit Hilfe einer Sprache auszudrücken. Das heißt, ich baue mir eine Modellierungssprache, eine Domain-Specific Language oder wie auch immer ich das jetzt genau nennen will, deren Sprachkonzepte meinen Architekturkonzepten entsprechen. Mit anderen Worten, wenn ich in meiner Architektur definiere, okay, ich habe Komponenten, die haben Ports mit Interfaces und Interfaces haben Operationen, dann gibt es halt in meiner Sprache genau diese Konstrukte. Komponente, Port, Interface und so weiter. Mhm. Und das Schöne an diesem Ansatz in erster Näherung ist eben, dass damit sämtliche ja, das Potenzial für Missverständnisse wird massiv reduziert. Weil wenn jemand nicht weiß, wie eine Komponente definiert ist, wie eine Komponente strukturiert ist, ja, dann kann er in die Grammatik gucken oder in die Sprachdefinition und da steht es drin. Ja, das mag zwar also die Definition der Sprache entspricht möglicherweise nicht dem Sollzustand, also mit anderen Worten, unsere Gedanken haben sich schon weiterentwickelt, als die Sprache es derzeit abbildet, aber es ist immerhin mal konsistent und formal definiert. Und damit habe ich immer eine Baseline, die meine Architektur formal beschreibt. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil.
Gut, wenn ich das gemacht habe, also nehmen wir an, ich mache eine domänenspezifische Sprache, was habe ich jetzt davon?
Naja, zunächst mal habe ich davon das, was ich gerade gesagt habe, also eine eindeutige, formale Definition, wie meine Architektur strukturiert ist. Das ist an sich schon mal ein Benefit. Aber wenn ich schon ein formales Modell habe, oder andersrum, wenn ich dann mit dieser Sprache meine Anwendungen strukturiere, ausdrücke, beschreibe, dann kann ich natürlich mit den Modellen noch mehr machen. Ich kann sie analysieren. Ich kann zum Beispiel gucken, ob es in meinem System Komponenten gibt, die irgendwelche Dienste anbieten, die niemand nutzt. Oder ich kann gucken, ob es Operationen gibt, die, keine Ahnung, irgendwelche Parameter haben, die nie verwendet werden und so weiter. Oder ich habe irgendeinen Messaging-Channel, wo keiner drauf hört und deshalb die Nachrichten ins Nirvana gehen. Das heißt, ich kann auf so einer Modellierungsebene natürlich, wenn ich meine Sprache richtig wähle, kann ich semantisch sinnvolle Analysen durchführen, was ich auf Code-Ebene nicht ohne weiteres kann. Und ein zweiter Benefit ist natürlich, wenn ich die Dinge schon formal beschrieben habe, dann kann ich ja auch Code generieren. Das heißt also, herzugehen und sagen, okay, jetzt generiere ich mir aus diesen mittels meiner Architektur-DSL beschriebenen Architekturbeschreibungen, generiere ich mir jetzt die API, Skeleton, Basisklassen, was auch immer, Glue-Code, um dann diese Architektur auf einer gewählten Zielplattform laufen lassen zu können. Das heißt, wenn ich mein Technologie-Mapping definiere, dann muss ich natürlich im Zusammenhang damit auch einen Generator bauen, der meine formal beschriebenen Architekturkonzepte auf die gewählte Zielplattform oder die gewählten Zielplattformen abbildet.
Und das heißt im Prinzip, ich generiere nicht unbedingt den gesamten Code, ich generiere Skeletons, ich generiere Glue-Code für die Mittelwerte, die ich verwende, mache mich damit ja davon ab, unabhängig, weil ich ja auch das Programmiermodell vorher eingeführt habe und benutze dafür für Dinge, die sich vielleicht immer wiederholen oder die zum Beispiel zu mühsam manuell zu machen sind, einen Generator.
Genau, also der Prozess ist, ich beschreibe meine Architektur, meine Anwendung mittels der Architektur-DSL. Das fällt mir sehr einfach, fällt mir sehr leicht, weil die DSL ja explizit so gebaut wurde, dass sie die in meinem System relevanten Architekturkonzepte direkt ausdrücken kann. Wenn ich das gemacht habe, dann drücke ich einen Knopf, der validiert erstmal, dass mein Modell semantisch sinnvoll ist. Wenn da alles glatt geht, drücke ich nochmal einen Knopf oder vielleicht geht es dann auch automatisch. Und es wird alles generiert, was aus den Modellen abgeleitet werden kann. Also in der Regel sehr viel, was mit Kommunikation, Persistenz, Deployment, Middleware-Konfiguration und so weiter zu tun hat, wird eben auch generiert. Typischerweise generiert man dann eben auch sowas wie Basisklassen oder Header-Files oder was auch immer. Und in dieses generierte Umfeld baue ich dann von Hand meine Business-Logik ein. Oft ist es so, dass die zentrale Abstraktion Komponenten sind. Komponenten sind sozusagen die kleinsten architekturrelevanten Bausteine und Komponenten bieten Blackbox-mäßig Dienste an und nutzen Dienste, egal ob die jetzt Prozeduren oder Messages oder sonst was sind. Und das heißt, die Komponentenimplementierung ist dann etwas, was ich in erster Näherung, dazu später mehr, von Hand dann in der Zielsprache gegen die generierte API implementiere.
Generiert wird aber auch, glaube ich, Mock-Objekte, um zum Beispiel besser testen zu können.
Das ist natürlich schon ein bisschen so Schritt 2 oder Schritt 1.5, sage ich mal, dass man natürlich aus den Modellen dann auch versuchen kann, das Testen zu vereinfachen, indem man, wie du sagst, Mock-Objekte generiert. Vielleicht hat man auch ein zweites Plattform-Mapping auf eine sehr, sehr einfache Zielplattform, die Mock-Plattform, also sprich irgendein lokales, nicht verteiltes, Spring-basiertes System, wo ich sehr leicht mit JUnit lokale fachliche Tests durchführen kann. Ich kann vielleicht sogar noch meine DSL ein bisschen erweitern und kann im Rahmen der Architektur auch so wichtige Szenarien beschreiben. Das machen wir gerade in dem aktuellen Projekt, wo wir dann halt mehr oder weniger direkt ausführbare Lasttests daraus generieren.
Okay, die Frage ist natürlich, lohnt sich das für jedes Projekt oder gibt es gewisse Eigenschaften, die ein Projekt haben muss, um diesen Ansatz zum inklusive DSL-Programmierung meine ich. Also der erste klar. Ansatz mit technologisch unabhängiger Architektur ist klar, aber wann lohnt sich das Modellieren und auch das Generieren?
Naja, ich meine, generell bei allem, was mit Modellieren und Generieren und Sprachbau zu tun hat, ist natürlich so, dass je größer das System, desto einfacher lässt sich's verargumentieren. Also, ne, also je weniger Aufwand in den Generatorbau geht und je mehr Benefit ich davon kriege, desto einfacher ist's. Also ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung, bei allen Projekten, wo so 3, 4, 5 Leute für ein paar Monate beschäftigt sind oder mehr, lohnt sich's auf alle Fälle. Weil da durch die verschiedenen Iterationen und das inkrementelle Entwickeln so oft mit Technologie zu tun hat und Dinge neu baut und umbaut und konsistent ändern muss, dass die ganze Automatisierung einen riesen Vorteil darstellt. Ich meine, der Ansatz hat nämlich auch noch Vorteile bezüglich der Dokumentation, da kommen wir später dazu. Aber ich kriege halt, wenn ich so eine Architektur DSL vernünftig auswähle, kriege ich halt eine High-Level-Systembeschreibung mehr oder weniger geschenkt. Ne? Und das ist eigentlich auch nicht ganz schlecht, je größer das System wird.
Also sprich für auch Produktlinien,
ja, ja.
Für Plattformimplementierung und dergleichen
absolut.
Ist es lohnenswert.
Also so gerade für Produktlinien, da würde ich fast argumentieren, ist heutzutage eigentlich leichtsinnig, wenn man nicht so vorgeht, zumindest bei neuen Systemen, bei Legacy-Systemen ist irgendwas anderes. Also weil Variabilitätsbeschreibung und so weiter und Variabilitätsimplementierung geht auf Modellebene halt viel, viel einfacher wie auf Code-Ebene. Aber, also ich meine, das führt jetzt für den Anfang, glaube ich, ein bisschen weit. Da können wir vielleicht in der weiteren Episode irgendwann mal drüber reden. Ich habe da auch jede Menge Material dazu, aber jetzt mal für den Anfang sollten wir uns mal auf die Nicht-Produktlinien vielleicht beschränken. Okay. Aber klar, ich meine, Plattform und große verteilte Systeme, vielleicht auch mit mehreren Teilteams, wo die Kommunikation von Schnittstellen und Architekturartefakten wichtig und kompliziert ist, da macht es absolut Sinn.
Also wir haben jetzt einen konzeptionellen Ansatz. Wir gehen also von einer technologisch unabhängigen Architektur aus, über das Programmiermodell für den Entwickler, das wir von einem Technologie-Mapping bekommen, gehen wir dann zur Generierung unter Umständen und haben jetzt auch diese Verifikation und auch die Glutcode-Generation besprochen. Jetzt ist das Ganze natürlich jetzt ein bisschen theoretisch wahrscheinlich. Du hast ja in deinem Paper Architecture as Language a Story ein wunderschönes, konkretes Beispiel drin. Vielleicht können wir einfach mal darüber gehen, um zu zeigen, wie das in der Realität ausschauen kann.
Ja, das können wir gern machen. Also, ich meine, ich kann da jetzt logischerweise nicht im Detail drauf gehen. Es macht ja keinen Sinn, jetzt da irgendwie Code zu rezitieren. Da würde ich dann echt drum bitten, wen das im Detail interessiert, der möge halt mal in das Paper reingucken. Aber um ein paar Meilensteine sozusagen dieses Projekts, das da beschrieben ist, zu beschreiben. Grundsätzlich ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auf den wir später auch nochmal eingehen. Diese Architektur-DSLs, um die es hier im Beispiel geht und in allen anderen, wo ich bisher beteiligt war, war es genauso, die sind tatsächlich inkrementell entstanden in dem Sinn, dass man sich quasi über die Architektur Gedanken gemacht hat, man hat vielleicht einen Prototyp gebaut, um irgendwas auszuprobieren und hat dann die Sprache gebaut. Das heißt, man hat die Sprache wirklich in Echtzeit mitgeführt und damit wirklich immer den aktuellen Stand an Architekturüberlegungen als Sprache repräsentiert gehabt. Und typischerweise, wie ich schon mal gesagt habe, fängt man eben an mit Komponenten. Also man führt das Konzept Komponente ein. Man definiert wahrscheinlich, dass Komponenten irgendwelche Interfaces anbieten, im Sinne eines Service anbietenden, also Komponente bietet einen Service an. Service ist beschrieben durch ein Interface. Das heißt, wir müssen dann auch überlegen, wie ich ein Interface beschreibe. Dann braucht man in aller Regel auch die Aussage, dass Komponenten auf Services zugreifen. Ich will ja sozusagen das System in beiden Richtungen beschrieben haben. Also was biete ich an, was benötige ich? Ich brauche dann oft das Konzept der Instanziierung, also ich muss Komponenten instanziieren können und ich muss instanziierte Komponenten miteinander verknüpfen können. Also ich muss quasi sagen, wenn Komponente A das Interface X anbietet, dann soll und Komponente B nützt das Interface X und ich habe jetzt je eine Instanz von A, von X, und also von den beiden Komponenten A und B, dann sollen die halt das eine bietet was an, was der andere nutzt und ich muss dann auf Instanzebene eben die beiden Komponenten über einen Connector oder so verknüpfen. Das ist Standard. Also ich meine, so macht es quasi jedes Architekturmodellierungswerkzeug. Ich meine, ich brauche nur im Prinzip mal die Spring Beans XML aufmachen, da passiert das Gleiche.
Also vielleicht noch eine Zwischenfrage, weil es könnte ja so rüberkommen, da gibt's ja auch spezielle Sprachen dafür, die Architecture Description Languages, die ja auch so Konnektoren, Komponenten einführen. Ja. Das ist aber etwas, was generisch völlig unabhängig vom Projekt gemacht wird. Also ich glaube, da gibt's doch Unterschiede zu dem, was du jetzt gerade als Ansatz eingeführt
hast. Genau, also ich meine, der Punkt ist, noch wird der Unterschied nicht deutlich. Also das war mein Punkt. Noch sieht es genauso aus wie jedes andere Architekturmodellierungsdingens. Ja, es gibt halt Dinger und die bieten Dienste an und die kann man instanziieren. Ja, also soweit ist es tatsächlich noch nicht bahnbrechend. Ja. Aber der Punkt ist eben, es geht ja weiter. Also jetzt kommt zum Beispiel der Punkt, wo man sich überlegt, wie kommunizieren, also was ist das Ding, was da über die Leitung wandert? Soll das eine Message sein? Soll das sowas wie eine Operation sein? Können die Operationen Exceptions werfen? Sende ich die Operationen synchron oder asynchron? Wenn ich Messages sende, haben die also eine 1:1 oder 1:N Delivery Semantik quasi, das muss ich alles irgendwo beschreiben. Und da wird es dann mit diesen generischen Architekturmodellierungssprachen schon anstrengender. Da geht sowas gar nicht mehr ohne weiteres. Eine andere Sache ist zum Beispiel die Verbindung von instanziierten Komponenten. Zum Beispiel ist es ja so, dass in verteilten Systemen möglicherweise gar nicht alle Instanzen zur Modellierungszeit bekannt sind. Also das Beispiel in meinem Paper, da geht es um ein Flughafenmanagementsystem, wo ich ein Backend habe, das die Fluginformationen, ne, welches Flugzeug startet, um wie viel Uhren, warum ist es verspätet und so weiter, errechnet. Und dann muss das natürlich auf diesen ganzen Infobildschirmen angezeigt werden. Diese Infobildschirme, die stehen überall rum am Flughafen und die gehen vielleicht auch mal kaputt oder man stellt irgendwann mal einen neuen auf. Das heißt, das System, das Backend, das ist eine instanzierte Komponente, muss quasi dynamisch zur Laufzeit alle Instanzen dieses Infoscreens finden, um dann dort die Nachrichten hinzuschicken. Und wie kann ich so eine dynamische Verbindung zwischen Komponenten ausdrücken? Naja, ich kann zum Beispiel dann in meiner DSL einfach die Möglichkeit schaffen, dass ich das Query ausdrücke. Also ich sage quasi, verbinde mir den Port sowieso von dieser Komponente mit, und jetzt kommt das Query, allen Komponenten, die das Interface so und so anbieten und suche alle 60 Sekunden über irgendeinen Trader-Service, welche Instanzen existieren. Ja? Das heißt, ich kann dann auch so ein dynamisches Query direkt in meiner Sprache ausführbar machen. Man kann das Ganze deutlich weiter treiben. Man kann dann zum Beispiel, wenn man mit Operationen arbeitet, kann man Pre- und Post-Conditions mit einbauen, sodass ich quasi ausdrücken kann, ein bisschen was über die Semantik von den Parametern oder valide Strukturen, valide Daten. Ich kann an solchen Interfaces, an solchen Komponenten Ports vielleicht Protokollzustandsmaschinen andocken. Also damit kann ich letztendlich die gültige Reihenfolge von Operationsaufrufen beschreiben. Also von wegen, der Client muss sich erstmal anmelden, bevor er mir Daten schicken darf. Ne? So eine Constraint, so eine Reihenfolge kann ich über Protokollzustandsmaschinen beschreiben. Ich kann weitergehen und kann mir Gedanken machen über den Kommunikationsmechanismus in dem Beispiel, das ich im Paper drin habe. Da hat man dann zum Beispiel den Fall, wie gesagt, wir hatten uns auf Messaging geeinigt und haben dann irgendwie festgestellt, dass es verschiedene Datenstrukturen gibt, wie zum Beispiel eben diesen Flugplan, den Status aller Flüge an dem Flughafen, die sollen zu allen diesen Infobildschirmen transportiert werden und es gibt eben noch andere solche Strukturen auch, solche Datenstrukturen, die transportiert werden zu Infobildschirmen oder so. Und die Art der Messages ist eigentlich immer die gleiche. Ne? Hier kommt ein neuer Datensatz, invalidiere den folgenden Datensatz, hier hast du einen kompletten Satz neuer Datensätze. Und das Interessante war, dass der Mechanismus, den wir zum Ausdrücken verwendet haben, also Messages, sich als gar nicht passend rausgestellt hat, sondern ein besserer oder eine bessere Ausdrucksform für das, was wir da eigentlich beschreiben wollten, war Datenreplikation. Also sprich, wir haben dann die DSL umgebaut, man konnte da Replicated Data definieren und konnte dann einfach sagen, welche Komponenten die Replicated Data Struktur befüllen und welche sie nutzen. Das heißt, die Beschreibung der Architektur wurde erheblich kompakter, weil wir nicht mehr für jede dieser Datenstrukturen jetzt all diese Messages, ne, neuer Datensatz, Datensatz löschen, ändern, definieren mussten, sondern nur noch die Datenstruktur selber und die Tatsache, dass es repliziert war. Und die tatsächliche Messaging-Geschichte unten drunter, das wurde sozusagen automatisch abgeleitet. Das heißt, auch hier wieder, dass wir eine Sprache selber bauen können, dass wir nicht eine standardisierte Sprache genutzt haben, konnten wir eben sozusagen die neuen Erkenntnisse bezüglich dem, wie unsere Architektur aussehen soll, sehr einfach umsetzen.
Mhm. Also ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, weil am Anfang hätte es sich sehr leicht so anhören können, als ob es sich nur um statische Modelle handelt. Du hast aber schon gebracht, dynamisches Anmelden, du hast auch die Datenstrukturen erwähnt. Also ich gehe mal davon aus, es gibt hier mehrere Viewpoints, die man verwenden sollte und die wichtig sind. Und da wollte ich dich mal fragen, welche werden denn typischerweise hier eingesetzt?
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz den Begriff Viewpoint definieren. Ein Viewpoint ist sozusagen ein Aspekt eines Systems, der Aspekt definieren. Also halt ein Gesichtspunkt der Beschreibung eines Systems. Also klassische Viewpoints sind halt Typdefinitionen, also Komponententypen, Interface-Typen, Datentypen. Dann die Instanzierung und ihre Verdrahtung ist ein weiterer Viewpoint. Ein dritter Viewpoint wäre beispielsweise das Deployment, also welche Komponenteninstanzen laufen auf welcher Maschine. Weiterer Viewpoint wäre zum Beispiel die Persistenz. Wie mappe ich Datenstrukturen auf irgendeine Datenbank oder irgendeinen persistenten Datenspeicher halt ab? Genauso können eben auch dynamische Aspekte beschrieben werden. Also zum Beispiel das Verhalten von zustandsbasiertem, also zustandsbasiertes Verhalten kann ich über State Machines beschreiben. Oder eben das Verhalten an Schnittstellen über Protokollzustandsmaschinen. Auch zum Beispiel, da kommen wir später drauf, ein Teil der Geschäftslogik sicherlich über DSLs beschreiben, aber wie gesagt, da möchte ich eigentlich später drüber reden.
Okay, jetzt haben wir ja auch darüber gesprochen, das Ganze soll ja eine DSL werden und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt die hübschen Visio-like-Shape-Geschichten, also grafische Sprachen, oder es gibt die Möglichkeit, das wirklich textuell zu beschreiben. Also was ist denn aus deiner Sicht, was hat hier mehr Vorteile für den Architekten oder Entwickler oder wann verwendet man was?
Ja, also das ist eine interessante Diskussion, über die man sicherlich auch an sich schon eine Stunde diskutieren könnte. Meine Erfahrung zeigt mir, dass textuelle DSLs produktiver sind. Grafische sind zwar auf den ersten Blick schöner und man meint auch, die Dinge wären leichter zu verstehen, aber textuelle DSLs sind erweiterbarer in dem Sinn, dass es einfacher ist, zusätzliche Informationen im Modell unterzubringen. Und außerdem ist natürlich, was das ganze Thema Versionierung, Diff, Merge, Abspeichern der Modelle zusammen mit dem Code erheblich einfacher. Und durch Tools wie Xtext oder MPS ist es ja durchaus so, dass das quasi eine eigene Sprache mit genauso viel IDE-Support daherkommt wie Java. Außerdem kann man natürlich jederzeit, wenn man eine textuelle Beschreibung hat, wo irgendwelche Abhängigkeiten oder Zusammenhänge beschrieben werden, die man grafisch sehen möchte, kann man natürlich immer auch visualisieren. Also man kann immer ein Bildchen generieren. Da gibt es auch diverse Tools dafür. Also ohne jetzt diese Diskussion ewig breit treten zu wollen, und da gibt es auch natürlich Leute, die sind da anderer Meinung. Meine Erfahrung zeigt mir, langfristig, gesamtproduktivitätstechnisch ist man mit textuellen DSLs, die mit einer guten Editor-Unterstützung daherkommen, ist man produktiver als mit grafischen.
Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe von Werkzeugen, die ich da verwenden kann. Du hast ja schon ein paar genannt.
Ja, genau. Also ich meine, naheliegend aufgrund meiner sozusagen Erfahrung für mich jetzt ist zum Beispiel Xtext Eclipse-basiert. Da definiere ich eine Grammatik, so à la EBNF halt. Und aus der Grammatik wird dann abgeleitet ein Parser, ein Metamodell im Sinne von EMF und eben auch ein kompletter Editor mit Code Completion, Syntax Highlighting. Ich kann Constraints definieren, die dann im Editor in Echtzeit überprüft werden und so weiter und so fort. Code-Generierung dann mit Expand, das ist ein weiteres Eclipse-basiertes Werkzeug für Code-Generierung. Ein anderes Werkzeug, das immer spannender wird, weil es immer mehr ausgereift ist und einfach mich persönlich total begeistert, ist MPS von JetBrains. Das ist ein projizierender Editor, das heißt also, ich habe, die Modelle werden nicht als ASCII-Text abgespeichert, sondern in ihrer abstrakten Repräsentation, XML. Und das, was ich am Bildschirm sehe, ist halt eine Projektion in Form von Text. Und ich will jetzt keine MPS-Episode hier machen, aber aufgrund der Tatsache, dass da nicht geparst wird, dass man nichts mit Grammatiken zu tun hat, lassen sich da Sprachen sehr, sehr schön modularisieren. Das heißt, man kann sich auch mal Gedanken machen, ob nicht vielleicht einen Satz von vordefinierten existierenden Architektursprachkonstrukten hat, die man dann für seine konkrete Systemarchitektur einfach zusammen inkludiert. Noch gibt es sowas nicht. Ich wollte es schon lange mal machen, bin noch nicht dazugekommen, aber MPS erlaubt es eben. Da tut man sich mit parserbasierten, grammatikbasierten Systemen etwas schwerer.
Das war das Thema Codegenerierung, aber zur Modellvalidierung zum Beispiel, das wird dann auch unterstützt oder muss ich das per Hand quasi machen?
Ja, also in beiden diesen Tools kann ich Constraints definieren, also ich sag mal im Großen und Ganzen Boolean-Ausdrücke, die auf dem Modell evaluiert werden und die dann statisch im Editor zu Fehlermeldungen führen, wenn man irgendwas falsch macht. Also wenn ich eine State Machine habe mit einem State, aus dem nichts rausführt, aus dem keine Transition rausführt, dann ist es statisch erkennbar falsch. Oder wenn ich zum Beispiel eine Operation habe, eine Komponente mit einem Interface habe, und müssen die Operationen in dem Interface vermutlich eindeutige Namen haben. Ne? Mhm. Solche Geschichten kann ich problemlos statisch überprüfen und alle Tools, alle Modellierungswerkzeuge, mit denen man eigene DSLs bauen kann, unterstützen das.
Also ja. Um auch bei dem Beispiel zu bleiben, also wenn ich einen Infoscreen hätte, zu dem nichts reinführt, dann hätte ich ja auch ein Problem.
Ja, muss man aufpassen, ob man dieses konkrete Ding statisch erkennen kann, weil wenn wir jetzt wieder in den dynamischen Fall sind, dann weiß ich natürlich erst zur Laufzeit, welche Infoscreens gefunden werden, aber wenn ich zum Beispiel ein Interface habe, das Interface e-Infoscreen, das von keiner anderen Komponente überhaupt jemals verwendet wird, was bedeutet, dass kein einziger Infoscreen jemals Daten bekommen täte, dann könnte ich das statisch erkennen. Also ich kann natürlich in diesen Werkzeugen nur die Dinge statisch auf Modellebene erkennen, die statisch erkennbar sind. Das ist gleich wie bei einem Compiler oder bei einer normalen Programmiersprache. Ich kann statisch nicht ohne weiteres zum Beispiel einen Check auf 0 machen, weil ich das erst zur Laufzeit weiß, ob irgendwas 0 ist. Ja? Also man muss unterscheiden zwischen Fehlern, die statisch erkennbar sind und denen, die nicht statisch erkennbar sind. Aber das Interessante ist, je mehr ich mein System auf einer formalen, abstrakten Modellebene beschreibe, desto mehr Dinge werden statisch validierbar. Und damit wird es halt umso interessanter, auch statisch zu validieren.
Und das Ganze wächst natürlich, weil du ja selber gesagt hast, das Ganze ist inkrementell. Also so eine Sprache entwickle ich nicht als Big Bang, sondern die entwickelt sich immer weiter, wie du auch in deinem Paper auch gut beschreibst.
Genau, und da kommt natürlich wieder noch so ein Vorteil von textuellen DSLs ins Spiel. Ne? Die Migration von existierenden Modellen, wenn sich die Sprache ändert, ist extrem einfach. Ich habe nie das Problem, dass ich die Datei nicht mehr öffnen kann, weil irgendein Editor nicht mehr passt. Im Zweifelsfall kann ich mit globalem Suchen und Ersetzen einfach die Modelle anpassen. Idealerweise entwickle ich meine Sprache natürlich irgendwie aufwärtskompatibel weiter. Das ist eine interessante Frage, wie viel man vorne weg macht und wie viel man inkrementell macht. Meine Sichtweise der Dinge ist halt so, dass zu jedem Zeitpunkt im Projekt das System konsistent sein soll. Das heißt nicht, dass sich die Vorstellung dessen, was ein korrektes System ist, im Laufe der Zeit nicht ändert. Also es ist natürlich normal, dass man am Anfang vom Projekt eine andere Vorstellung der Architektur hat als am Ende des Projekts. Aber das heißt, ich muss die Sprache weiterentwickeln und Generatoren und so weiter. Aber zu jedem Zeitpunkt während des Projekts möchte ich, dass das System konsistent ist und dem aktuellen Wissensstand über die Architektur entspricht. Und das kann ich hier eben relativ leicht umsetzen.
Das heißt, der Übergang von, was du vorher als Beispiel gebracht hast, erst denke ich nur an Message verschicken und dann denke ich an replizierte Datenstrukturen, Publish-Subscribe-Mechanismen. Also dieser Übergang, der wird quasi inkrementell erfolgen und hätte auch jetzt nicht irgendwelche gravierenden Probleme oder Änderungen, die dann nach sich geführt werden.
Wir haben halt sozusagen, als wir das bemerkt haben, haben wir halt in der Sprache diese Sprachkonstrukte zur Beschreibung von replizierten Daten eingebaut und haben dann die zum Beispiel diesen Flugplan, den wir vorher mit Messages beschrieben haben, den haben wir halt aus dem Modell, die Messages zur Beschreibung dieses Flugplan, Datenstruktur, Dinges, das haben wir aus dem Modell gelöscht und haben eine entsprechende replizierte Geschichte eingebaut. Dadurch, dass die interessante Frage ist immer die, hat eine Änderung in den Architekturkonzepten Auswirkungen auf den handgeschriebenen Code, den ich gegen das Generat implementiert habe. In diesem Fall war das so. Also weil statt jetzt eine Klasse zu haben, die irgendeine Message-Receive-Methode hatte, wo sie Nachrichten bekommt, die sie dann auswertet, hat die Klasse jetzt einfach irgendwo eine Datenstruktur gehabt und die wurde halt abgedatet, mehr oder weniger transparent. Wir hatten da noch so ein bisschen Transaktions- beziehungsweise Nicht-Concurrent-Modification-Geschichten drin, aber die API hat sich geändert. Das heißt also, man musste da eben auch den handgeschriebenen Code anpassen. Das war nicht schlimm, das war noch während der Elaborationsphase. Idealerweise sollte man natürlich schon dafür sorgen, dass man nicht spät im Projekt die Architekturkonzepte so dermaßen über den Haufen schmeißt, dass man Tonnen von handgeschriebenem Code anfassen muss. Das wäre natürlich nicht so günstig.
Mhm.
Aber ich meine, auf der anderen Seite hat man ja immer die Chance oder die Hoffnung oder kommt auch öfter mal vor, dass eine Architekturänderung eben keine Auswirkungen auf den handgeschriebenen Code hat, sondern nur auf den generierten. Also wenn ich halt umsteige von JMS auf Webservice basiert und die Nachrichtenstruktur bleibt die gleiche und das Programmiermodell auch, weil ich es von der Technologie entkoppelt habe, dann ändert sich nur der Generator und der generierte Code. Der handgeschriebene Code und die API zu dem handgeschriebenen Code ändert sich nicht.
Das hört sich gut an. Es gibt natürlich, weil wir ja besprochen haben, diese DSLs, gäbe es ja auch die Möglichkeit, dafür solche Geschichten herzunehmen wie die UML oder was wir vorher schon mal angesprochen haben, diese Architectural Description Languages. Und aus meiner Sicht, so wie du es erzählt hast, wäre das ja äußerst ungünstig, weil ich da nicht nah an der Domäne bin. Oder sehe ich das falsch?
Nö, das siehst du richtig. Also grundsätzlich ist halt so, um mit einer Sprache irgendwas vernünftig ausdrücken zu können, dann sollte die Sprache, die Konzepte der Sprache relativ nahe bei dem irgendwas sein. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Architektur definieren, die Geschichten wie Komponenten, Schnittstellen, Datenreplikation, Protokollzustandsmaschinen enthält, dann wäre es hilfreich, sehr hilfreich sogar, dass die Modellierungssprache diese Geschichten als Sprachkonzepte hat. So, wenn ich jetzt eine existierende generische Modellierungssprache hernehme, die nur Komponente, Connector, Klasse und Methode kennt, dann wird es natürlich schwierig. Natürlich kann man solche generischen Sprachen auch immer irgendwie anpassen. Also kennen wir ja alle, UML hat Profile, viele ADLs haben auch Möglichkeiten zu customizen und irgendwie gehen tut es. Das ist ja nicht der Punkt. Man kann mit UML-Profilen viele Dinge tun. Meine Erfahrung zeigt mir nur, dass es eben nicht der produktivste Weg ist, weil man sich eben ständig damit Gedanken macht, wie kann ich jetzt diese existierenden UML-Konzepte so verbiegen oder missbrauchen oder anpassen, dass sie das ausdrücken, was ich eigentlich ausdrücken will. Und das wird halt in der Praxis einfach, wenn man es ernsthaft betreibt, sehr schnell sehr lästig.
Ja, vor allem meine Erfahrung ist, dass die Leute irgendwann beginnen, nur noch an das Tooling und an UML zu denken, sehr genau. Abstrakt und nicht mehr in Termen oder in den Begriffen der, sage ich mal, technischen Domäne, die man eigentlich behandeln soll.
Genau, also die UML lenkt einen richtig gehend ab. Also man hat wirklich nicht mehr die Frage, was ist die richtige Architekturabstraktion, um das auszudrücken, sondern ich habe jetzt hier eine UML-Komponente, was muss ich jetzt wo hinklicken oder hinstereotypisieren oder hinprofilen, dass ich irgendwie irgendwas generieren kann, was dem entspricht, was mir eigentlich vorschwebt. Und das ist einfach nervig. Ich war schon bei so vielen Kunden, wo es darum ging zu sagen, hey, wir haben ja was mit UML gebaut und Profilen und Architektur und so weiter, review das doch mal, ob die Architekturkonzepte passen. Und es dauert meistens ungefähr 5 bis 10 Minuten und wir diskutieren nicht mehr über Architekturkonzepte, sondern über UML. Und das lässt sich einfach fast nicht vermeiden. Insofern, mein dringendster Appell bei sowas, domänenspezifische Sprachen. Ob grafisch oder textuell ist eine andere Diskussion, da habe ich meine Vorlieben, aber wichtig ist die Domänenspezifischheit, wenn das ein Wort ist. Dieser Versuch zu sagen, es gibt die Sprache, die alles kann, ich sehe nicht, dass es funktioniert. Es geht schon irgendwie, aber es ist nicht der produktivste und angenehmste Weg.
Vielleicht nur ein Punkt, es gibt ja auch noch das Domain-Driven Design. Das sollte man ja damit nicht verwechseln. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie grenzt sich jetzt das, was wir gerade besprechen, von Domain-Driven Design ab, beziehungsweise wie ergänzen sich die beiden?
Ja, das ist auch eine längere Diskussion. Da hatte ich mal ein Interview mit Kollegen von domaindrivendesign.org, mal sehen, vielleicht kann ich das ausgraben und in die Shownotes, in die Links mit reinbauen. Grundsätzlich, Domain Driven Design verwendet ja keine DSLs oder Modellierungssprachen, sondern es ist eigentlich so ein ein Gedankenmodell zur Strukturierung des Quellcodes, sodass man dann möglichst einfach die Fachlichkeit ausdrücken kann. Also da gibt es dann sowas wie Entitäten, es gibt irgendwelche, ich sag's mal, Service-Komponenten, Service-Dinger, die Funktionalität enthalten. Es gibt diesen Anti-Corruption-Layer, der quasi verschiedene Systeme, die nicht direkt zueinander passen, entkoppelt, sodass die beiden Systeme in sich jeweils konsistent und elegant beschrieben werden können. Und dann hängt hinter dem ganzen DDD natürlich auch noch eine ganze Reihe von Best Practices und Patterns und Vorgehensweisen. Ich sag mal so, prinzipiell, man kann das in zwei verschiedenen Richtungen sehen. Man kann sagen, okay, ich möchte DDD machen, Domain-Driven Design, wie können mir DSLs da helfen? Und das ist ganz offensichtlich, man kann die Konzepte, die DDD definiert, einfach über eine DSL repräsentieren und damit die Dinge explizit hinschreiben und nicht nur im Code sozusagen irgendwie vergraben. Die andere Sicht, die mir an DDD an der Stelle nicht so gut gefällt, ist eben, dass, ich sag mal, das Metamodell, also die Menge an Abstraktionen zur Beschreibung von Systemen bei DDD relativ begrenzt sind. Das sind halt diese 5, 6, 7 Dinger, also Entität, Datentransferobjekt oder Value-Objekt, diese verarbeitenden Geschichten, da gibt es noch irgendwas Factory-mäßiges, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Und eigentlich ist das auch kein besonders großer Vorrat zur Beschreibung von Architekturen. Also ich persönlich baue mir lieber eine eigene DSL und entkoppelt durch Code-Generierung meine Systeme und arbeite eigentlich nicht so wirklich echt mit dem DDD-Werkzeugkasten.
Okay, also das zum Thema DDD. Jetzt hast du ja vorher noch erzählt, man generiert ja quasi verschiedene Dinge, zum Beispiel den Glue-Code oder Skeletons. Kann man unter Umständen, zumindest in Teilbereichen, auch ganze Komponenten generieren oder muss man die immer selber bauen?
Mit selber bauen meinst du von Handschreiben?
Von Handschreiben, genau.
Genau. Da muss man jetzt mal nochmal kurz ein klein bisschen ausholen. Wenn ich sage, dass in den Modellen kein Verhalten beschrieben wird, heißt natürlich nicht, dass nicht Implementierungscode generiert werden kann. Also zum Beispiel das Verhalten, das eine Datenstruktur persistent macht, das brauche ich nicht modellieren, sondern ich kann für alle persistenten Datenstrukturen einfach den Code generieren, der die Persistenz handelt. Gleiches gilt für Remoting und Kommunikation. Das heißt, was übrig bleibt, ist sozusagen das fachliche Verhalten von Komponenten. Und wie gesagt, da in erster Näherung wird man eben eine API generieren und wird dann eben durch handgeschriebenen Code da die Fachlichkeit implementieren. Die Frage ist jetzt, kann ich das nicht auch modellgetrieben machen? Und klar kann man, da kommt man jetzt einfach in den Bereich der fachlichen Business-Geschäftsdomänen-DSLs. Ja. Das heißt, wenn ich natürlich zum Beispiel ein System baue zur Berechnung von Versicherungsverträgen, dann kann ich mir eine DSL bauen, die Logik von Versicherungsverträgen einfacher ausdrückbar macht. Oder wenn ich ein System baue zum Verkauf von irgendwie, keine Ahnung, Fahrkarten, dann kann ich mir eine DSL bauen, die das Regelwerk hinter den Fahrkarten abbildet. Also, was weiß ich, weiß ja jeder, wenn er bei der Deutschen Bahn an den Automat rangeht, wie viele verschiedene Varianten und Einschränkungen und nur Feiertags und nur für Leute über 60 mit Hund und ohne Fahrrad und so. Ne? Sowas kann man natürlich auch ausdrücken. Man kann natürlich Verhalten, das sich zustandsbasiert beschreiben lässt, zum Beispiel mit State Machines machen. Man kann mathematische Abstraktionen mit entsprechenden DSLs repräsentieren. Man kann im Prinzip für alle Fachlichkeit eigene DSLs bauen, aber das macht natürlich auch nur Sinn, wenn diese Kategorie von Verhalten, um die es da geht, im System oft genug verwendet wird, dass es sich lohnt, eine DSL zu bauen. Ja? Sonst wird man einfach in einer normalen Programmiersprache arbeiten. Also Okay. Der Grund, warum diese Architekturmodellierung so interessant ist, insbesondere auch als Anfangspunkt für das ganze Modellgetriebene, ist, weil die Architektur üblicherweise in dem System aus relativ wenig Konzepten besteht, die aber überall verwendet werden sollten. Ja? Und weil eben viel Code, der mit Architektur zusammenhängt, irgendwie Glue-Code, technisch motiviert, plattformgetrieben ist. Und die Dinge lassen sich sehr leicht automatisieren. Es ist leichter, da Automatisierungspotenzial zu finden als in irgendeiner Fachlichkeit. Auf der anderen Seite kann der Benefit von fachlichen DSLs auch höher sein. Aber als Einstieg eignet sich eben das Architekturzentrierte sehr gut.
Das haben wir ja schon in anderen Folgen auch ein anderes Thema adressiert, nämlich Patterns. Weil Patterns dienen ja auch dazu, mein System zu strukturieren. Die Frage ist natürlich, wie weit spielen Patterns jetzt in diesem ganzen Themengebiet eine Rolle? Also Architektur-Patterns, Design-Patterns, unter Umständen auch Idioms oder Best Practices für Plattformen zum Beispiel.
Ja, also grundsätzlich mal, Architektur-Patterns sind sehr oft der Startpunkt für die Architektur-DSL. Also wenn ich zum Beispiel ein System baue, das Pipes and Filters verwendet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass meine Architektur-DSL so Konzepte wie Pipe und Filter enthält. Ja? Und sozusagen dann eine formale Möglichkeit, mit dem Pattern zu arbeiten, darstellt. Oder wenn ich irgendwie Layers verwenden möchte, dann ist relativ wahrscheinlich, dass ich in meinen Komponenten irgendwo definieren kann, auf welchem Layer die sitzen. Oder wenn ich ein ORB verwende, ein Object Request Broker, dann möchte ich vielleicht irgendwie halt die Konfiguration des ORBs über eine DSL erlauben. Oder wenn ich über Messaging kommuniziere, ne, Stichwort Gregor Hopes Buch, dann kann ich halt sehr schöne DSL bauen, die Gregor seine ganzen Patterns da, welche Multiplexer, Demultiplexer und so weiter, unterstützt. Also insofern können Architektur-Patterns eine sehr gute Basis sein, um sozusagen um sich zu inspirieren, wie die Sprache auszusehen hat oder aussehen könnte. Design-Patterns sind ein bisschen eine andere Story und Plattform-Idiome, weil ich, Plattform-Idiome würde ich natürlich idealerweise ganz gern komplett im Generator verstecken. Wir haben ja vorhin gesagt, das Programmiermodell sollte die Plattformdetails eigentlich vom Entwickler, wenn er die Fachlichkeit schreibt, verstecken. Das bedeutet eben auch, dass die Plattformidiome im Umgang mit der Plattform eigentlich nichts sein sollte, was der Entwickler bei der Implementierung der Fachlichkeit sieht, sondern wir stecken das Ganze in Generator. Und das ist auch wieder cool, weil dadurch natürlich die Idiome auch wieder kodifiziert werden. Also wenn derjenige, der den Generator schreibt, weiß, wie die Plattform, also wie man mit der Plattform zu arbeiten hat, wenn der die Idiome kennt, dann kann er die natürlich entsprechend so in den Generator einbauen oder in den Generator, in die Templates einbauen, dass der Generator idiomatischen Code generiert und damit die Plattform auch effizient, richtig und sinnvoll nutzt. Super Sache. Design Patterns, würde ich behaupten, werden sich auch in den allermeisten Fällen im Generator wiederfinden. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt mal einen Observer hernehme, der ja eigentlich sagt, ich möchte quasi über Zustandsänderungen von einer Datenstruktur oder einem Objekt benachrichtigt werden, dann werde ich natürlich nicht von Hand anfangen, jetzt hier diese ganzen Methoden, ne, Register und Subscribe, Unsubscribe, Update und so weiter, irgendwo zu modellieren, sondern ich sage maximal, dass eine Datenstruktur observable ist und ich beschreibe dann zum Beispiel noch zusätzlich, welche anderen Datenstrukturen oder Komponenten diese Datenstruktur observen. Und das Generieren der ganzen Subscribe, Unsubscribe, ne, Add Listener, Update, Notify Geschichte, die da dahinter läuft, die generiere ich mir idealerweise automatisch. Das heißt, auch da wird ein Großteil der Information der Information im Umgang mit dem Pattern im Generator stecken und die DSL wird maximal erlauben, sozusagen zu deklarieren, wo ich ein bestimmtes Pattern oder ein bestimmtes Verhalten sehen möchte, sodass ich dann darauf reagieren kann.
Okay, das heißt also, Patterns lassen sich einsetzen, nur eben Architektur-Patterns eher als Ausgangsbasis für die DSL und die anderen Patterns eher für die Generierung.
Ja, ich meine, Michael, wir sind ja beide so ein bisschen Patterns-Fanatiker und haben ja sicherlich auch schon bei allen möglichen Gelegenheiten, allen möglichen Leuten erzählt, dass Patterns zum Wissenstransfer zwischen Mensch und Mensch da sind. Ja? Patterns sind Literatur. Und DSLs und die ganze Generierung ist letztendlich zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine gedacht in erster Linie. Und deshalb sind Patterns und diese DSL-Geschichte tatsächlich kein Widerspruch, sondern die Patterns kommunizieren das Wissen über Architekturvorgehensweisen oder Implementierungsdesign-Vorgehensweisen und DSLs und Generatoren sind eine Möglichkeit, das dann automatisiert und effektiv in bestimmten Systemen einzusetzen.
Das klingt gut. Jetzt haben wir von vorher noch einen Punkt offen. Du hast ja irgendwann gesagt, dass eben auch für Dokumentation sich dieser Ansatz ganz besonders gut eignet. Jetzt könnte es natürlich sein, dass irgendeiner denkt, baue ich mir so eine Sprache und meine Architekturdokumentation besteht dann genau aus all diesen Sprachdiagrammen, die ich da jetzt gerade mit meiner Sprache beschreiben kann. Und das ist im Prinzip dann die gesamte Dokumentation. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, gehe ich mal davon aus.
Nö, aber Schaden tut es natürlich auch nicht. Also aus meiner Sicht ist es so, man hat ja verschiedene Arten von Doku. Man überlegt, was will man dokumentieren und wer ist die Zielgruppe. Wenn man einfach mal dokumentieren will, wie die Architektur tatsächlich aussieht, also welche Abstraktionen gibt es, wie spielen die miteinander zusammen, wie sind meine Anwendungen strukturiert, welche Komponenten haben wir definiert, dann sind die Modelle tatsächlich gut. Also die sind eine valide Dokumentation, vor allem wenn in den Modellen dann noch ein paar Kommentare drin sind, was irgendeine Komponente tut. Ja? Was die Modelle einem natürlich nicht automatisch geben, ist zum einen ein Tutorial, wie man die DSL zu verwenden hat, wie das Programmiermodell aussieht, wie man richtig modelliert, wie man Generator startet und so weiter. Das muss ich separat machen, typischerweise in Prosa. Da kriege ich aus dem Ansatz nichts automatisiert formal.
Also nicht nur so ein Referenzhandbuch, sondern wirklich so ein Tutorial.
Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der Referenzhandbücher liest. Also wenn man wirklich sozusagen dem Entwickler, dem Nutzer der DSL ernsthaft helfen will, dann muss man ihm Tutorials, Walkthroughs, Beispiele, FAQs, Hands-on-Geschichten basteln. Also ich merke es an mir, wenn ich sowas nicht habe, dann gucke ich es mir nicht an, außer jemand zwingt mich dazu.
Das ist übrigens nur so ein Punkt nebenbei, auch ein guter Test, wenn man so eine, sage ich mal, Sprache entwickelt und einfach den Leuten mal die Sprache gibt und eben sagt hier, oder auch das Programming API und dann sagt, macht mal gewisse Use Cases damit und beobachtet, wie leicht oder schwer das denen fällt, dann bekommt man auch ein gewisses Feedback, wie weit man in Wirklichkeit von der Usability her mit seiner Plattform gediehen ist.
Ja, wir haben jetzt kürzlich ein Projekt angefangen, wo es um die Generierung und die Modellierung, Beschreibung von OSGI und allem, was damit zusammenhängt, inklusive Szenario-Beschreibung, Lasttest-Generierung und Deployment und dynamisch hier und dynamisch da. Da haben wir dann schöne Tutorials geschrieben, die waren dann auch total fachlich anonymisiert. Da ging es dann um eine Komponente Armstrong, die auf dem Mond irgendwelche Nachrichten an die Komponente Houston geschickt hat. Also mehr so im Hallo-Welt-Stil, aber es hat halt sehr einfach, verständlich und beispielgetrieben den kompletten Sprachumfang dokumentiert. Das hat auch richtig Spaß gemacht, die Doku zu schreiben. Ein weiterer Punkt wäre da noch, und zwar die Grammatik oder die Sprachdefinition beschreibt wiederum sehr gut, wie die Architektur aussieht, aber natürlich nicht warum. Also alles, was in Richtung Rationale, Begründung, Connective, also Anbindung zu den Requirements, also wir haben das folgende Requirement bezüglich Skalierbarkeit, deshalb verwenden wir JEE in der folgenden Art und Weise. Ja? Das kriege ich auch nicht automatisch. Das werde ich auch irgendwie dokumentieren müssen. Aber auch da gilt wieder, die Sprachdefinition ist ein sehr schöner Backbone. Also wenn ich alle Sprachkonstrukte, die ich in der Sprache habe, in meiner Rationale, in meiner Begründung mit Requirements verbunden habe und natürlich dann eine Ebene weiter unten, wenn ich alle meine Komponenten und alle Methoden und alle Operationen und Messages und was auch immer ich da alles definiere, wenn ich das alles in Bezug setzen kann zu den inhaltlich-fachlichen Requirements, dann habe ich zumindest mal eine Vollständigkeitskontrolle, wann ich sozusagen fertig dokumentiert habe, und das ist ja auch schon was wert.
Mhm. So, jetzt denke ich mal, wir haben das ganze Gebiet relativ gut, sage ich mal, abgedeckt. Ich weiß nicht, fällt dir noch was ein? Irgendwas, was du vielleicht den Zuhörern noch sagen willst, aus deiner Sicht?
Ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze oder Absätze. Diese ganze Geschichte hört sich furchtbar formal und komplex und aufwendig an. Und zugegeben, es ist ein bisschen mehr Aufwand, als einfach so eine Architektur reinzustolpern. Aber für Systeme, die halbwegs langlebig sein sollen, ist sowas einfach relativ wichtig. Und verglichen mit den Alternativen, also Doku in Word und dann mit Software-Tomograph und so weiter zu versuchen, irgendwie aus dem Code rauszupobeln, ob die Architektur denn dann konsistent ist oder nicht, ist meines Erachtens der mit Abstand produktivste Ansatz. Und wenn man sich mal über die Hürde der Tool-Einarbeitung ein bisschen hinweggesetzt hat oder rübergearbeitet hat, macht das ja wirklich Spaß. Und für mich war das wirklich ein Augenöffner im Umgang mit Softwarearchitektur.
Okay, das heißt also im Prinzip, deine Empfehlung ist es wirklich einfach zu verfolgen. Bei den meisten Projekten haben wir gesagt, bis ab 5 Leuten, die ein paar Monate dran arbeiten, rentiert sich das Ganze schon. Und der Vorteil ist eben, dass man eben relativ gute Dokumentationsmöglichkeit bekommt und auch teilweise Generierung. Aber Generierung muss ja nicht im Schwerpunkt stehen. Man hat zumindest ein gutes Beschreibungsmittel für das eigene Problem.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man schon formal beschreibt und dann nicht generiert, das ist auch irgendwie dumm, oder?
Also, ja, ich sag mal, wenn ich es automatisieren kann, warum nicht?
Genau, das ist so ein bisschen wie bei XP, ne? Dass die einzelnen Practices sehr gut ineinander greifen und eigentlich vor allem dann Sinn machen, wenn man sie alle gemeinsam verwendet. Ne? Also zum Beispiel irgendwie Testabdeckung ist nützlich, weil dann kann ich mit besserem Gewissen refactoren und so weiter. Und so ist es hier auch ein bisschen. Also der richtige Benefit kommt halt dann, wenn ich die Dinge vernünftig beschreibe, möglichst viel generiere, sinnvolle semantische Validierungen habe und so weiter. Das gibt dann wirklich ein sehr schönes Gesamtbild.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Details besprochen, aber es sind vielleicht noch ein paar Punkte offen. Wie schon gesagt, wir werden in die Shownotes stellen die 2 Papers von Markus, Software Architecture, A Pattern Language for Building Sustainable Software Architectures und auch das Architectures Language of Story. Das heißt, wer sich dafür noch interessiert, speziell auch für das Beispiel, das im letzteren Papier drin steht, der möge doch bitte mal sich diese Papers besorgen und genauer durchlesen. Ansonsten möchte ich mich erstmal beim Markus bedanken.
Ja, bei dir auch, danke.
Herzlichen Dank und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Episode. Viel Spaß, viel Erfolg und bis bald.
Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.